DW Menschen und Märkte.
Für Deutschlands Autobauer sind die fetten Jahre vorbei. Die USA drohen wieder, diesmal den Europäern. Die USA, die OPEC, Herr Trump und das Öl. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Das sind Zahlen, die einen Manager durchaus um den Schlaf bringen können. Absatzrückgänge in Europa, Russland und den USA. Zwar nur um 2%, aber auf allen drei Märkten gleichzeitig. Dazu Rückgänge in Indien um 9% und in China sogar um 15%. Die Gründe? Strukturwandel und Handelsstreit, schlechte Kritiken wegen des jahrelangen Dieselbetruges, generell sinkende Nachfrage, der Kampf um CO2-Ziele und die teure Umstellung auf alternative Antriebe. Der Verband der Automobilindustrie hat auf seine Halbjahres-PK dieses Klagelied angestimmt. Johannes Frevel hat es gehört.
Die Vorzeichen haben sich gedreht. Die Autoindustrie steuert von einer langjährigen Wachstumsphase zu deutlichem Schrumpfkurs. Im ersten Halbjahr brach die Autoproduktion in Deutschland um 12, im Juni sogar um 24% ein. Der Export verlor in den ersten 6 Monaten 15, im Juni gar 25%. Die Talfahrt sei längst im Gange, macht Bernhard Mattes, Präsident des Verbands der Automobilindustrie VDA, in seiner Prognose deutlich. Allerdings hofft er, anziehende Nachfrage im Herbst werde zum Jahresende zumindest weltweit vieles ausbügeln.
Europa wird 2019 mit 15,5 Millionen Neuwagen leicht unter dem sehr hohen Absatzniveau von 2018 liegen. Das ist rund 1% weniger. Der US-Light-Vehicle-Markt wird 2019 mit 16,9 Millionen Fahrzeuge knapp darunter sein. Der Absatz deutscher Konzernmarken entwickelt sich in China besser als der Gesamtmarkt. Insgesamt wird der Pkw-Weltmarkt 2019 leicht unter Vorjahr liegen.
Besser als der Gesamtmarkt in China bedeutet, der brach um rund 15% ein, die deutschen Hersteller nur um weniger als die Hälfte. Die Absatzschwäche fällt zeitlich zusammen mit notwendigen massiven Milliardeninvestitionen von Autobauern und Zulieferern, etwa in Elektromobilität, das noch lange nicht marktreife autonome Fahren und hunderte neue Automodelle für die Märkte der Zukunft. Wie weit deutsche Autostandorte ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten können, es gibt Skepsis.
Zum einen sehen wir ja, dass gerade in den wachsenden Märkten das Engagement der deutschen Automobilindustrie, sei es USA, sei es in China in den letzten Jahren, erheblich gewachsen ist. Richtig ist aber auch, dass der Standort Deutschland, was die Rahmenbedingungen angeht, im weltweiten Wettbewerb Nachteile hat. Die Deindustrialisierung darf in Deutschland nicht Platz greifen. Wir haben gesehen in Europa, in einzelnen Ländern, welche Folgen das hat.
Neben dem Technologie- und Strukturumbruch schwingt über der Autobranche das unkalkulierbare Risiko von mit Zöllen geführten Handelskriegen.
Der freie Handel gerät weltweit immer stärker unter Druck. 3 von 4 Pkw, die in Deutschland vom Band laufen, gehen in den Export. Der weltweite freie Handel muss gestärkt werden. Handelskonflikte, sie richten massiven Schaden an bei allen Beteiligten.
Branchenprognosen erwarten sinkende Margen, die durch Überkapazitäten bei Rabattschlachten drastisch unter Druck geraten. Die Unternehmensberatung Ernst & Young erwartet langfristig gar eine Marktbereinigung, bei der heute eigenständige Autokonzerne nur noch als Marke unter dem Dach eines größeren Wettbewerbers überleben.
Ein Beitrag von Johannes Frevel. Donald Trump teilt sich gern mit, häufig in Form von Schmähungen und Drohungen. Besonders gern droht er, Strafzölle zu verhängen. Jetzt sind gerade wir mal wieder dran, also wir Europäer. Betroffen sind wir beispielsweise als Whisky-Destillateure oder als Käser-, Fleischer- oder Olivenbauern. Und zwar wegen Airbus. Aber der Grund ist ja eh egal. Viktor Goitker soll uns sagen, was da schon wieder auf uns zukommt.
Die Drohung kam heute Nacht um 0.29 Uhr. Die USA könnten neue Zölle erlassen. Nein, diesmal nicht gegen die Chinesen, sondern gegen die Europäer. Anlass ist ein uralter Streit. Amerikaner und Europäer werfen sich gegenseitig vor, ihre großen Luftfahrthersteller mit Subventionen hochzupäppeln. Also Airbus in Europa und Boeing in den USA. Wie das genau geht, weiß Luftfahrtexperte Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Die Europäer werfen den Amerikanern vor, dass es eine Quersubventionierung aus dem Verteidigungsgeschäft gibt bei Boeing. Und die Amerikaner werfen den Europäern, also Airbus, vor, dass die verbilligte Darlehen kriegen.
Und in der Nacht haben die USA deswegen mit möglichen Zöllen gedroht. Eine ganze Liste mit Waren haben sie veröffentlicht, schon die zweite in diesem Fall. Auf italienischen Käse, auf Nudeln und Oliven könnten sie irgendwann Zölle schlagen. Das träfe europäische Exporte in die USA in Höhe von 4 Milliarden Dollar. Was Oliven mit Luftfahrt zu tun haben, Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank hat da eine klare Meinung.
Olivenwein oder sonstige Güter, Naturalwirtschaft haben mit Airbus nichts zu tun, zeigt aber nur, dass Trump jetzt schon klar machen will, ich als amerikanischer Präsident denke an Amerika und zur Not, wenn ihr auch Oliven stark besteuert. Es ist kindisches Verhalten, aber offensichtlich verfängt es in Amerika.
Die Lebensmittelliste ist aber auch aus einem ganz anderen Grund buchstäblich pikant. Denn Agrargüter sind einer der ganz großen Streitpunkte zwischen Amerikanern und Europäern in Sachen Handel. Die US-Farmer wollen ihre Waren einfacher nach Europa bringen dürfen. Das aber wollen vor allem die französischen Bauern nicht, sagt Europaexpertin Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Zum einen spielt die Agrarpolitik oder die Agrarwirtschaft in Frankreich natürlich noch mal eine ganz andere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist. Von daher tut man sich schwer, da den Markt zu öffnen, tatsächlich für Wettbewerb von außen.
Und weil Donald Trump in Sachen Flugzeugsubventionen ausgerechnet mit Agrarzöllen droht, fürchten Beobachter schon, dass der US-Präsident jetzt den Handelsstreit mit Europa auf breiterer Front hochkochen könnte. Die Europäer bräuchten sich da überhaupt keine Illusionen machen, meint Robert Halver.
Also spätestens, wenn es zu einem Handelsabkommen USA-China kommen sollte, wann immer es kommen mag, sind wir dran.
Und Trump teilte in der Nacht eben mit, die Gespräche mit den Chinesen in Sachen Handel hätten bereits wieder begonnen. Das macht manche mit Blick auf Europa doppelt hellhörig. Denn eine zweite Front im Handelsstreit könnte richtig problematisch werden, meint Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Vor allen Dingen könnte ein Hin und Her von Strafen die Sorgen in der Konjunktur anheizen, dass es zu einem allgemeinen größeren Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union käme. Und ein solcher Handelskrieg zwischen den beiden Giganten des Welthandels, und das sind diese beiden, der wäre für die Weltkonjunktur gefährlich, damit auch für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Für die Ökonomen am Parkett ist die Drohung mit Lebensmittelzöllen auf Oliven, Nudeln, Edamer und Gouda also nicht nur buchstäblich Käse, sondern auch brandgefährlich.
Soweit Viktor Goitka. In Wien tagte gestern und heute die OPEC, die Organisation der erdölexportierenden Länder. Der Einfluss der OPEC auf den Ölpreis und auch auf die Weltkonjunktur ist nicht mehr so furchteinflößend unmittelbar, wie das vor rund 50 Jahren einmal war, aber ernst nehmen sollte man die OPEC schon. Und hier kommen wieder die USA ins Spiel, obwohl sie gar kein OPEC-Mitglied sind. Sebastian Hesse erklärt die Hintergründe.
Auf seine gewohnt direkte und unmissverständliche Art hat US-Präsident Trump wiederholt klargestellt, was er von der OPEC hält.
Because you have a monopoly called OPEC, and I don't like that monopoly. I don't like it.
Es gibt dieses Monopol namens OPEC, so Trump verächtlich, und ich mag dieses Monopol nicht, ich mag's einfach nicht. Als die Organisation der erdölexportierenden Länder Ende vergangenen Jahres die Produktion gedrosselt hat, um den im Herbst eingebrochenen Ölpreis wieder nach oben zu korrigieren, haben die USA das mit gemischten Gefühlen gesehen, wohl wissend, dass ihre Sanktionen gegen den Iran, den siebtgrößten Ölexporteur der Welt, den Preis ebenfalls nach oben treiben könnte. Der Iran exportiert auf Betreiben der USA fast kein Öl mehr, wodurch das weltweite Ölangebot sinkt und der Preis steigt. Die Industrie, hier in Gestalt des BP-Chefes Bob Dudley, warnt vor weiteren Risiken.
Diese Sanktionen bedeuten mehr als nur den Exportstopp eines einzelnen Landes. Sanktionen ziehen viele unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich. Schiffe chartern wird teurer, sie zu versichern. Denn es ist riskanter geworden, Öl zu verschiffen.
Dudley spielt auf die Spannungen am Golf von Oman an. Ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion wird über diese Route verschifft. Ein eskalierender militärischer Konflikt auf der Straße von Hormus könnte die weltweite Ölversorgung in Gefahr bringen. Die USA würden es gerne selber in der Hand behalten, an den Stellschrauben nachzujustieren, wenn ihre Sanktionspolitik den Ölpreis in die Höhe treibt. Trump rühmt sich gerne, der Garant für bezahlbare Energie zu sein.
I don't want to have any effect on the oil prices worldwide where I drive them up, because I consider that to be a tax and I don't like taxes.
Ich möchte die weltweiten Preise nicht so beeinflussen, dass Öl teurer wird, sagt Trump, weil das einer Besteuerung gleichkäme und ich mag Steuern nicht. Die USA sind zwar dank Fracking unabhängiger von Öllieferungen aus dem Ausland geworden, sie importieren nur noch 10% ihres Ölverbrauches, nicht mehr die Hälfte wie früher, aber sie sind immer noch Importeure. Dennoch, so unabhängig war der weltgrößte Ölverbraucher noch nie, betont Energieforscher Christopher Nittle, Ökonom am Massachusetts Institute of Technology.
Früher, als wir noch sehr viel Öl importiert haben, hatte das einen riesen Einfluss auf die US-Wirtschaft, wenn der Ölpreis schwankte. Wenn es teurer wurde, sind Unsummen außer Landes geflossen. Das ist nicht mehr so.
No longer the case. Tatsächlich haben sich die USA, seit sie massenhaft Öl aus Schiefervorkommen gewinnen, mittels Fracking zum größten Ölproduzenten der Welt gemausert, vor Saudi-Arabien und vor Russland. Das hat sie spürbar unabhängiger von der OPEC gemacht, sagt Nittle.
The fracking revolution has completely transformed it.
Die Fracking-Revolution hat die Geopolitik im Energiesektor komplett umgekrempelt. Die OPEC hat deutlich an Einfluss verloren, denn ihr Anteil an der weltweiten Ölgewinnung ist gesunken.
Dennoch, das Kartell kann immer noch so effektvoll an der Preisschraube drehen, dass die USA reagieren müssen. Wegen dieser Abhängigkeit bleibt es Ziel amerikanischer Energiepolitik, irgendwann kompletter Selbstversorger zu sein.
Sebastian Hesse über die Energiepolitik der größten Volkswirtschaft der Welt. Preisfrage. Was haben modische Kleidung und Nutzfahrzeuge gemeinsam? Nichts natürlich, richtig. Aus Börsenansicht aber doch, denn die Unternehmen Global Fashion Group und Traton sind an die Börse gegangen. Die fetten Laster von VW in der vergangenen Woche, die Kleider der Fashion Group heute. Weitere Gemeinsamkeiten? Beide Unternehmen hatten ihren Börsenstart verschieben müssen und beide Unternehmen glänzen aktuell nicht gerade mit tollen Zahlen. Ulla Herrmann erklärt, was es mit der Global Fashion Group so auf sich hat und ob sie vielleicht ein besseres Börsendebüt hingelegt hat als Traton.
Schon optisch war der Börsengang nicht gerade glamourös. Weiße, schlichte Pakete lagen auf den Frankfurter Händlertischen. Mit dem Aufdruck GFG in schnörkelloser schwarzer Schrift. GFG steht für Global Fashion Group, den Online-Modehändler. Das Unternehmen, das Mode außerhalb Europas anbietet, hat es mit Ach und Krach aufs Frankfurter Börsenparkett geschafft.
First prize in Global Fashion Group, 4,47 €. Congratulations!
Der Ausgabepreis pro Aktie lag bei 4,50 €, der erste Kurs dann bei 4,47 €. Also 3 Cent darunter. Patrick Schmidt, einer der beiden Chefs des Börsenneulings, modisch in Turnschuhen und kariertem Anzug, zeigt sich dennoch zufrieden.
Für uns war es sehr wichtig, einfach mehr Wachstumskapital zu sammeln, und das haben wir heute getan.
Knapp 200 Millionen Euro konnte Global Fashion durch den Börsengang einsammeln. Mitte Juni hatte das Management des Mode-Online-Händlers noch die doppelte Summe für möglich gehalten. Alles in allem also ein eher glanzloses Debüt. Zumal die beiden Hauptaktionäre, der schwedische Investor Kinnevik und die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet, den Börsenneuling stützten, indem sie für 110 Millionen Euro Aktien der Global Fashion Group kauften. Mit dem eingesammelten Geld will die Global Fashion Group nun weiter wachsen und dem traditionellen Handel Paroli bieten. In Asien vor allem, in Südamerika wie Kolumbien und Brasilien oder in Russland. Außerdem plant Vorstandschef Patrick Schmidt
neue Lager. Wir liefern über 100.000 Produkte am Tag und die müssen natürlich auch irgendwo gelagert und ausgeliefert werden. Das ist der eine Bereich, und der andere Bereich ist Technologie, die wir intern entwickeln, zumal für unsere Teams, aber auch für den Kunden direkt.
11 Millionen Kunden kaufen bereits bei der Global Fashion Group Klamotten ein. Die Zahl der Käufer soll kräftig gesteigert werden. Vorbild ist das deutsche Online-Modeunternehmen Zalando, an dem Rocket Internet ebenfalls einmal Großaktionär war. Allerdings muss sich die Global Fashion Group anstrengen, will sie das Erfolgsmodell Zalando kopieren. Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Arcatist ist skeptisch angesichts der enormen Konkurrenz wie dem weltgrößten US-Online-Händler Amazon und dem chinesischen Rivalen Alibaba.
Das ist mal generell ein schwieriges Geschäft. Das Modegeschäft nicht allein, sondern E-Commerce, Versandhandel. Die alle kämpfen eben mit Amazon und verzweifelt gegen Amazon, dort im Pazifikraum gegen Alibaba bzw. Tencent. Das sind die dominierenden Player und die haben die Kundschaft und es ist sehr, sehr schwer, dagegen eben Akzente zu setzen.
Noch schreibt die Global Fashion Group außerdem Verluste. Der Aktienkurs keine Freude. Nach einem schwachen Start am ersten Handelstag rutschte er sogar noch weiter ab.
Mit diesem Beitrag von Ulla Herrmann endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.